Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink.
Ich bin hoch erfreut. Ich sitze hier gegenüber von der Pianistin Annika Treutler. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo, ich freue mich sehr.
Wer sind Sie und was motiviert Sie?
Wer bin ich? Gleich eine leichte Frage zu Beginn. Mein Name ist Annika Treutler, ich bin Konzertpianistin, gleichzeitig auch in der Pädagogik tätig. Also ich habe an zwei verschiedenen Musikhochschulen, sowohl in Berlin als auch in Dresden, einen Lehrauftrag bzw. eine Vertretungsprofessur. Und noch dazu habe ich ein Projekt initiiert, das nennt sich Respondent Music und bin da auch als künstlerische Leitung tätig. Was mich motiviert, ist wahrscheinlich der Kontakt zu Menschen und Menschen mit dem, was mir am meisten Freude bereitet und was ich am meisten liebe, nämlich Musik, Menschen damit zu erreichen. Und das eben sowohl im Konzertbereich als auch im Unterrichten, eben auch da was zu vermitteln. Genauso wie in diesem Projekt, wo ich ja auch noch eine ganz andere Generation, ein ganz anderes Publikum erreichen kann und wahrscheinlich verbindet das auch diese drei Tätigkeiten.
Dazu kommen wir gleich noch, ja, zu Ihrer Tätigkeit im Klassenraum tatsächlich, ja, auch ganz spannend. Genau. Ja, nochmal einen Schritt zurück zu Ihnen. Wenn Sie 2 Stunden mehr am Tag hätten, was würden Sie denn mit diesen 2 Stunden tun?
Darf das eine private Antwort sein?
Bitte, hier ist alles möglich.
Naja, wenn ich 2 Stunden mehr hätte, würde ich tatsächlich etwas tun, was mir unglaublich viel Freude bereitet. Und das sage ich jetzt auch ein bisschen aus aktuellem Anlass. Ich würde versuchen, regelmäßig und vor allem es gut zu lernen, und das wäre das Reiten. Dafür ist leider in meinem Leben überhaupt gar keine Zeit und das ist etwas, was ich sehr liebe und was mir wiederum ja auch in meinen professionellen Aufgaben zugutekommt, weil ich doch auch da sehr viel gebe und ich muss ja auch irgendwie mich aufladen sozusagen. Und ja, ich glaube, das wäre eine ganz wunderbare Vorstellung, wenn das passieren könnte.
Na, dann wünsche ich Ihnen diese baldige Zeitlücke. Ja. Und wann haben Sie zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Also jetzt habe ich das Gefühl, dass die HörerInnen mich schon sehr gut kennenlernen. Denn das Erste, was mir da einfällt, ist, dass ich vor 2 Jahren in einem Sternelokal in Dänemark gearbeitet habe.
Wie kam das denn da? Wie kam das denn dazu?
Jetzt, ja, das ist ein großes Interessensgebiet von mir. Und es kam dazu, dass es in der Post-Corona-Zeit, könnte man fast sagen, Sommer 22, noch ein bisschen ruhiger zuging und ich auch eine Weile frei hatte von Konzerten und dann dachte, ach Mensch, jetzt was mache ich in der Zeit? Und da wollte ich auf die schönste Insel für mich, Bornholm, fahren und Zeit verbringen und ich sah, dass dort dieses Lokal eben mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, dass die jemanden suchen, der dort mitarbeitet. Und es war genau der Zeitraum. Und dann habe ich noch gedacht, dass es etwas verrückt sei, mich dort zu melden, dass ich auch ausgelacht werden könnte. Aber nach einmal drüber schlafen habe ich gedacht, naja, mehr als verlieren geht nicht, also schreibe ich da mal hin. Und dann habe ich da die aufregendste und spannendste Zeit überhaupt gehabt und hatte natürlich auch Sorge, dass die am ersten Tag mich nach Hause schicken, weil ich absolut gar keine Erfahrung auf dem Gebiet hatte. Aber es war eine unglaublich bereichernde Zeit, nicht nur einfach durch das Fachliche, einfach Weine kennenzulernen, dann überhaupt erstmal 18 Gänge kennenzulernen, wie die hergestellt werden. Und vor allem das Tollste für mich war diese enorme Teamgeist, den ich dort erlebt habe, den ich aus der Musik in dem Maße nicht kenne.
Das ist jetzt mich von meinem Weg abgekommen. Am liebsten würde ich mit Ihnen jetzt noch über die 18 also, Gänge und über Essen
ich
reden.
Ich lasse mich dafür total begeistern.
Ein anderes Mal, Podcast Folge 2.
Genau.
Wie sieht denn bei Ihnen ein normaler Arbeitsalltag aus, also als Pianistin?
Als Pianistin, da muss ich, glaube ich, schon sagen, dass ein normaler Arbeitsalltag so gar nicht existiert. Denn der Kalender ist ja nicht regelmäßig. Es gibt solche und solche Phasen. Es gibt Tage, in denen ich den Fokus allein auf das Erarbeiten von Werken lege. Dann stehe ich quasi morgens auf und versuche, wenn es wirklich Übetage sind, auch bestimmt mindestens 6 Stunden am Instrument zu verbringen. Dann gibt es andere Tage, in denen ich hauptsächlich unterrichte. Da habe ich dann natürlich auch meinen Fokus darauf. Also es gibt solche und solche Tage und ich glaube, dass für mich das auch so spannend macht, weil es eine Vielfältigkeit gibt und kein Tag wie der andere ist. Es birgt natürlich auch Herausforderungen, also gerade in Phasen, wo es etwas ruhiger ist, dann mich selber zu strukturieren und gleichzeitig irgendwie offen für Kreativität zu sein. Das gehört alles mit dazu, es ist so ein bunter Blumenstrauß, aber eine Routine im alltäglichen Sinne gibt es eigentlich nicht.
Und steht dann bei Ihnen im Kalender Übetag?
Also aktuell für die nächsten Monate tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben, dadurch, dass ich jetzt diese Lehraufgaben auch habe, merke ich, dass jetzt schon wahrscheinlich bis in den nächsten 6 Monaten inzwischen habe ich jetzt einen Kalender, wo bei jedem Tag auch drüber steht, wo ich dann sein werde an dem Tag und dann auch tatsächlich Übetage reserviert, weil ich sonst mein Konzertpensum nicht schaffen würde mit neuen Stücken, die ich arbeiten muss.
Und wie spielen Sie sich ein vor einem Konzert?
Also vor Konzerten natürlich, wenn es ein Konzert mit Orchester ist, dann werde ich auf jeden Fall auch eine Probe haben am Tag, meistens selber eine Generalprobe. Mit Kammermusikpartnern ebenfalls, das sind Anspielproben oder eben Generalproben. Und ansonsten aber rein vom Technischen her habe ich noch nie was gehabt, womit ich mich einspielen muss. Ich habe das Gefühl, dass meine Finger in der Regel eigentlich immer bereit sind. Aber natürlich brauche ich auch das Gefühl, dass ich in dem Sinne eingespielt bin, als dass ich in den Tagen zuvor viel gemacht habe und mich auf meine Finger auch verlassen kann.
Sie haben jetzt kein Stück, was Sie wo singen?
Ach, nee, gar nicht. Nee? Nee. Es ist manchmal aber auch dadurch, dass wir ja immer ein anderes, unbekanntes Instrument vor uns haben. Spannend, wie man sich damit fühlt. Und dann schaue ich schon, dass ich den Flügel relativ schnell kennenlerne. Und da habe ich dann so ein paar Stücke vielleicht irgendwie, die mich motivieren, in dem Fall dann schnell den Flügel kennenzulernen. Also irgendwie zu sagen, ah, wie fühlt sich das und das an? Wie fühlt sich Legato an? Wie fühlen sich kurze, laute Töne an zum Beispiel? Dass ich so eben mich schnell mit einem Instrument befreunden kann.
Und haben Sie denn da irgendwie Lieblingsklavierbaufilme oder was steht bei Ihnen zu Hause? Haben Sie eine Präferenz jetzt, ohne Werbung machen zu wollen? Nein, einfach nur von der Präferenz
her. Ja, ich meine, es gibt viele tolle Marken und es gibt auch welche, die sich fantastisch entwickelt haben. Ich glaube, mein Herz schlägt vor allem für ältere Instrumente, die nicht unbedingt in Konzertsälen zu finden sind, einen ganz besonderen Charme haben und vor allem noch einen warmen Klang haben, während inzwischen in Konzertsälen doch häufig auf Brillanz der Fokus gelegt wird. Eben auch, damit man in Sälen von bis zu 2500 Zuschauern auch die letzte Reihe erreichen kann. Muss aber sagen, dass ich mich in der Regel mit Steinways am wohlsten fühle. Ist vielleicht auch eine Gewöhnungsfrage, aber ich habe das Gefühl, dass man da am ehesten seinen eigenen Charakter zeigen kann. Und ich habe auch, wenn ich selber im Konzert sitze und anderen Pianisten zuhöre, auch das Gefühl, dass ein Steinway so durchlässig ist, dass man auch den Interpreten erkennen kann. Und das würde ich wirklich nur dem Steinway zuschreiben, aus meinem persönlichen Eindruck.
Und woran liegt das?
Das ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, dass die so individuell eben und mit Handarbeit gebaut sind, dass das, ja, das Charakter und eine persönliche Note da möglich sind.
Mhm. Jetzt haben wir gerade schön über Klang geredet. Sie haben ja auch in vielen berühmten Konzertsälen gespielt, in der Elbphilharmonie, hier in der Philharmonie in Berlin. Worauf kommt es Ihnen denn an, damit Sie ja bei einer Aufführung zusagen? Ist das ein Kriterium?
Also es ist immer eine große Freude, wenn eine Anfrage kommt und schnell klar ist, dass das auch in einem sehr schönen Saal zu dieser Aufführung kommen wird. Das ist aber nicht das einzige Kriterium. Manchmal sind es auch die musikalischen Partner, die ganz besonders reizvoll sind. Und wenn, sagen wir mal, wenn ich das so ganz pragmatisch auch sagen darf und auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen blickend, wenn weder der Ort noch die musikalischen Partner, also wenn wenig stimmt, aber irgendwie der Veranstalter finanzielle Möglichkeiten hat und man sagt, Mensch, also dann mache ich es jetzt auch mal fürs Geld. Das kommt auch mal vor. Man soll nicht so tun, als wäre das nicht der Fall.
Ja, es ist ja auch nicht verwerflich. Wie sollen Sie denn sonst
Lebensunterhalt bestreiten? Aber es ist natürlich eine Riesenfreude, wenn klar ist, dass es auch zum Beispiel in die Wigmore Hall geht, die auch wunderbar klingt. Ich wurde total überrascht in Bilbao, einer der schönsten Säle akustisch für mich überhaupt. Und sowas ist natürlich großartig, weil dann auch so ein Konzerterlebnis ganz besonders in Erinnerung bleibt.
Ja, also bei Ihnen auch.
Oh, ey, vor allem bei mir wahrscheinlich.
Wie sammeln Sie sich denn vor einem Auftritt? Sagen wir, Sie hatten vielleicht nicht so einen guten Tag, haben dann noch, was weiß ich, das Taxi war nicht da und dann läuft irgendwie alles schief und dann weiß man, man muss performen. Wie sammeln Sie sich da wieder?
Ich muss sagen, dass ich früher mehr Routinen hatte, aber da war ich, glaube ich, auch noch angespannter. Also jetzt wahrscheinlich auch mit mehr Erfahrung kann ich mich besser auf mich verlassen und natürlich sind die Umstände manchmal schwierig oder mal irgendwie einen langen Tag gehabt und dann noch ein Mittagessen vielleicht, was vielleicht kurz dauern sollte, aber letztlich doch sich irgendwie auf 2-3 Stunden ausgedehnt hat. Am Konzerttag kann sowas sehr anstrengend sein und tatsächlich auch mal fürs Gefühl, für so eine Qualität von einem Konzert entscheidend sein. Für mich ist das Wichtigste, dass es einen Moment gibt, sagen wir mal eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde reicht eigentlich schon, dass man sich nochmal hinlegen kann und die Augen zumacht. Ob man nun schläft oder nicht, ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend. Also es geht mir so, aber ich habe das Gefühl, dass so ein Moment wichtig ist, um so eine innere Einkehr zu erleben, weil man ja doch auch sehr bei sich sein muss, wenn man auf eine Bühne geht. Und es ist vielleicht so wie so ein meditativer Moment, dass man alles außenrum vergisst. Eben auch, ob nun ein Taxi mal zu spät kam oder das Mittagessen länger gedauert hat und man sich darüber geärgert hat. Oder die Probe am Morgen nicht gut lief. Auch das kann sein, dass man sich von all dem befreien kann. Und ansonsten versuche ich inzwischen sogar, mich von Routinen frei zu machen, weil es auch das Risiko birgt, wenn eine Banane zum Beispiel vor dem Konzert mal nicht da ist, dass man sich einredet, dass nun das Konzert schief geht. Und so ist es nicht. Also irgendwie da offen zu sein und einfach zu schauen, was ich in dem Moment brauche. Bin ich jetzt sehr müde, war es ein sehr anstrengender Tag, dann hilft manchmal eine Cola, um wirklich auch nochmal am späten Abend zu pushen. Manche Konzerte finden ja wirklich auch nach 21 Uhr statt, dass man da noch fit ist. Ja, ansonsten Ruhe vorher. Ich glaube, das ist für mich das Wichtigste.
Auf Ihrem Weg haben Sie ja viele Lehrer und Meister begegnet. Also auf Ihrer Website liest man lauter berühmte Namen. Was waren denn für Sie so die drei wertvollsten Begegnungen und was haben Sie da mitgenommen?
Ja, es ist sehr schwer wahrscheinlich, jetzt drei auszuwählen. Ich würde aus ganz persönlicher Sicht erstmal meine langjährige Klavierlehrerin nennen. Eigentlich alle müsste ich nennen. Ich denke ganz besonders viel jetzt auch in der Lehre an eine, die ich hatte, in wahrscheinlich auch der wichtigsten Zeit zwischen 10 und 16. Eine Grande Dame in der Klavierpädagogik, die mir unglaublich viel Positives vermittelt hat und Vertrauen und irgendwie Glauben an meine Fähigkeiten, was ich als Allerwertvollstes empfunden habe und auch bis heute immer an sie zurückdenke. Sie war damals schon sehr alt, sie ist 2016 verstorben. Aber ich verstehe auch jetzt erst, wahrscheinlich auch nur im Bruchteil bisher, aber was sie damals alles gesagt hat. Also ganz viele Sätze sind irgendwie bei mir auch immer mit drin im Kopf und begleiten mich. Das ist wunderbar und das hat mich sehr geprägt. Und ansonsten sind es teilweise Pianisten, Größen wie Leif Ove Andsnes, der mich als Pianist sehr inspiriert und gleichzeitig auch mir zeigt, dass man auch ein wunderbarer Mensch gleichzeitig sein kann. Also für mich hat er als einer der wenigen eine wunderbare Balance zwischen beidem. Und er ist so normal im besten Sinne. Und andere Musiker und Kammermusikpartner wie Jörg Wittmann zum Beispiel mit seiner unendlichen Begeisterung für Musik und Offenherzigkeit und Hingabe. Also das sind ja immer wieder auf meinem Weg wunderbare Geschenke, die mich auch immer weiter inspirieren und bereichern und mir auch zeigen, dass das wirklich ein wunderbarer Beruf ist, den wir da ausüben dürfen.
Ja, und auch viel Talent, Glück, auch damit erfolgreich zu sein. Über sie wird geschrieben, also Emotionen scheut sie nicht, oder scheint sie nicht zu fürchten. Sentimentalität liegt ihr aber fern. Das ist mir irgendwie so hängen geblieben. Da dachte ich, ist das jetzt, hat sich das eine Zeitung ausgedacht oder trifft das zu?
Also dieser Satz bezieht sich auf eine Interpretation. Ich würde es jetzt mal ganz professionell beantworten, dass das durchaus sein kann. Ich würde schon sagen, dass ich vor Emotionen welcher Form auch immer wirklich keine Scheu habe, weil es auch eine Realität bedeutet. Andersrum sehe ich mich als Interpretin auch nicht als Selbstdarstellerin sozusagen auf der Bühne, sondern als Medium. Das heißt, ich diene der Musik des Komponisten oder der Komponistin. Und Debussy hat das mal sehr schön gesagt. Er sagte, man ist als Interpret ein Medium, durch das die Musik hindurch fließt. Und das ist etwas, was ich schon viele Jahre mit mir in mir trage. Das hat mir auch in einer Zeit geholfen, in der ich sehr nervös war vor Auftritten, das wieder ins Verhältnis zu setzen und zu sagen, es geht gar nicht um mich und auch nicht um meine Nervosität, sondern ich habe eigentlich einen Auftrag jetzt und ich zeige nur etwas durch mich hindurch. Mhm. Und dafür brauche ich eine Offenheit und eine Flexibilität innerlich. Deswegen glaube ich, dass es auch nicht um das Baden meiner Gefühle durch die Musik auf der Bühne geht. Im Privaten natürlich habe ich auch sentimentale Momente, aber deswegen würde ich sagen, im Professionellen entspricht mir das schon.
Mhm. Spannend. Ich finde, je mehr man sich dann zurücknimmt, desto mehr kann man auch vielleicht geben, weil es geht ja tatsächlich nicht um einen selber und wie man sich gerade fühlt.
Ja. Ja, genau.
Sie haben ja was am Anfang schon erwähnt, das Projekt Respond in Music. Und damit wollen Sie ein Zeichen setzen, ja, um die Stimmen von jüdischen Künstlern und Künstlerinnen, die Opfer des Holocausts waren, ja nicht verstimmen zu lassen. Wie kamen Sie denn überhaupt darauf?
Ja, das Projekt ist gewachsen, nachdem ich bei einem Kammermusikfestival war in Polen, in Krzyżowa. Das heißt Krzyżowa Music. Krzyżowa, ein Ort, den man vielleicht nicht kennt, aber Kreisau. Der Kreisauer Kreis, eine Widerstandsgruppe. Dort gibt es ein Musikfestival, in dem sich 50 Musiker und Musikerinnen aus allen Generationen, aus allen Ländern treffen, gemeinsam Musik machen, aber auch in Symposien mit gesellschaftspolitischen oder geschichtlichen Fragen auseinandersetzen. Und ein Symposium hatte das Thema, ob wir als Musiker politisch oder unpolitisch sein können. Und es wurde wild diskutiert. Ich war da, glaube ich, 27 oder 28 und war mit dieser Frage relativ überfordert. Ich hatte mir zu dem Zeitpunkt überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht und hatte auch keine Haltung dazu, aber diese Frage arbeitete in mir die kommenden Monate und Jahre und ich merkte, dass ich durchaus auch eine Haltung habe. Und ich würde sagen, dass das Projekt Respond in Music die Antwort auf genau diese Frage ist, denn ich glaube, dass wir, ich meine, die Zeiten haben sich nochmal verändert. Damals wollte ich nicht unpolitisch sein. Und heute glaube ich, dass wir gar nicht mehr unpolitisch sein können. Und dieses Projekt ist zum einen ein CD-Projekt gewesen. Es ist vor allem aber auch ein Education-Projekt, um durch Erinnerungskultur auch die Brücke in die Zukunft zu schlagen und zu schauen, was können wir heute besser machen und wo kann jeder auch seinen Beitrag leisten, dass wir alle in einer offenen und freien demokratischen Gesellschaft leben können.
Und über die CD hinaus, wie sieht das Projekt aus? Also was machen Sie?
Also wir haben in der Corona-Zeit tatsächlich eine Schultour gemacht, 2 Wochen durch ganz Deutschland mit einem Quartett, mit auch verschiedenen internationalen Künstlern, einem russischen Cellisten, einer französisch-zypriotischen Sängerin und einem spanischen Klarinettisten. Und natürlich habe ich aus meiner Sicht als sogenanntes deutsches Gewächs gesprochen, was für mich wichtig ist in dem Thema. Und natürlich hat der russische Cellist eine ganz andere Haltung und hat aus seiner Herkunft und seinen Prägungen erzählt. Und was uns alle verbindet, ist, dass wir als Musiker und Menschen vor allem uns einsetzen wollen mit den Möglichkeiten, die wir haben. Und haben wunderbare Momente erlebt mit den Schülerinnen und Schülern, wie also was Musik bedeutet zum einen, wie man sich persönlich engagieren kann, auch im Kleinen, dass es manchmal wirklich um scheinbar banale Dinge geht, wie sich einander zuhören. Also dass man auch da schon einen Beitrag leistet für Verständnis für sein Gegenüber und dass das sehr viel mehr wert ist, als dass man eine andere Haltung verurteilt. Und die Momente dort waren wirklich unglaublich. Am Anfang dachte ich, dass es vielleicht auch eine naive Haltung sein könnte, dass man wirklich auch etwas verändern kann durch diese Tour mit der Musik. Ich habe Musik von Viktor Ullmann gespielt. Ich habe erzählt von einer Pianistin, die damals so alt war wie ich jetzt, als sie nach Theresienstadt kam und was das für ihr Leben bedeutet. Natürlich berührt mich das heute besonders, die tatsächlich frei leben kann und entscheiden kann, was sie aufführt und überhaupt konzertieren kann. All das konnte Juliette Arani, die Pianistin, um die es geht, nicht. Und auch solche Geschichten haben die Schülerinnen und Schüler sehr berührt und haben uns ihrerseits Geschichten erzählt. Wir hatten zum Beispiel auch einen syrischen Schüler vor uns, der zunächst meinte, dass Hass doch eine Lösung ist. Der eben, das erfuhren wir hinterher, seinen Bruder im Krieg verloren hatte, ein Jahr zuvor. Und als wir dann Musik spielten, hat er hinterher sein Bild verändert und hat uns gedankt und hat seine Hände auf die Brust genommen und mit Tränen in den Augen sagte er, dass er sich wirklich von Herzen bedankt für diese Musikstunde sozusagen. Und das sind wirklich bewegende Momente und die haben uns als Künstler auch verändert, weil wir doch im Konzertsaal so intensive Momente nicht erleben können. Und dass man da wirklich auch was verändern kann. Und das ist das, was mich motiviert und antreibt, auch nochmal, um auf die erste Frage zurückzukommen.
Ja, ich habe schon ganz feuchte Augen, also hat mich jetzt auch sehr berührt. Wie kam sie, oder erstmal, ich muss Ihnen danken, ich hatte von Viktor Ullmann noch nie gehört, war mir überhaupt kein Begriff und jetzt in der Recherche und der Vorbereitung dachte ich, das ist ja großartig, wäre der in einer anderen Zeit gewesen, der wäre ja riesig, also teilweise wirklich wunderbare Musik und denkt, ja, das hast du doch schon mal im Film gehört, also es ist wirklich eine tolle Komposition, wie kam sie denn überhaupt darauf?
Ich bin mit ihm in Kontakt gekommen, als ich 17 Jahre alt war. Da waren wir auch mit einem Projekt in Amerika und auch in Israel. Und da habe ich schon Teile seiner dritten Klaviersonate gespielt. Und ich hatte auch andere verfemte Komponisten damals aufgeführt. Aber Viktor Ullmann hat mich mit seiner Wucht im Ausdruck, die es gibt, die Sie ja auch beschreiben, was mich sehr freut, wirklich nicht mehr losgelassen. Und als ich dann dieses Projekt gegründet habe und auch dachte, wen kann man da porträtieren als Beispiel für viele andere auch, war es ganz klar, es muss Viktor Ullmann sein. Und auch dieses Klavierkonzert, was sehr unbekannt ist, war ein Riesenanliegen einzuspielen, um diesem Werk die Bühne zu geben, das es verdient.
Und für all die Hörer und Hörerinnen, die noch nie was von Viktor Ullmann gehört haben oder ihn auch einfach nur schätzen, hier ein kleiner Einblick. Jetzt haben Sie ja schon erzählt, warum Ihnen Erinnerungskultur so wichtig ist. Den Schritt habe ich noch nicht ganz verstanden, wie Sie von diesem Festival dann gerade zu jüdischen Musikern, Pianisten, Komponisten kamen. Wie kam das zustande?
Ja, ich habe gerade mal diesen Begriff genannt, ein deutsches Gewächs. Also ich bin tatsächlich anders als viele Kolleginnen und Kollegen von mir, wirklich ja durch Deutschland sehr geprägt. Ich bin hier aufgewachsen, ich habe deutsche Wurzeln, ich habe immer hier gelebt, ich habe auch sozusagen Klavier nach einer gewissen deutschen Schule gelernt. Und in meiner Schulzeit war das Thema Zweiter Weltkrieg, Holocaust, sehr präsent. Und mich hat das schon damals in der Schulzeit sehr berührt und sehr beschäftigt. Und es hat sehr schnell ein ganz starkes Verantwortungsgefühl in mir ausgelöst. Und wenn es darum geht, auch hier in Deutschland einen Beitrag für unsere Zukunft zu leisten, eben auch da für demokratische Werte, dann ist das mein Weg, mit dieser Musik etwas wirklich zu bewegen. Und ich denke, das ist so ein starkes Verantwortungsgefühl, auch wie wir als Deutsche mit dieser Schuld leben. Und ich denke, dass es ungesund wäre, mit so einer Ohnmacht zu leben, zu sagen, wir sind schuld und man kann daran nichts verändern. Aber wir können es in was Proaktives umwandeln und sagen, aber wir können aktiv werden und auch durch so ein Projekt eben etwas tun.
Sie haben ja ganz am Anfang gesagt, damals haben Sie sich überlegt, bin ich überhaupt politisch? Und Sie sagen, heutzutage muss man politisch sein. Hm. Befinden wir uns ja aus Ihrer Sicht in einer Art Krise? Und was macht Ihnen da Sorge?
Also aus meiner Sicht als Mensch und als Musikerin auch, glaube ich schon, dass sich deutliche Krisen gezeigt haben in den letzten Jahren und sich die Welt und die Lage auf der Welt in einer Art und Weise verändert hat, wie ich es ja bis vor 2 Jahren gar nicht für möglich gehalten hätte. Als ich das Projekt gegründet habe zum Beispiel, war das Thema Krieg für mich persönlich sehr weit weg. Dass das nun durch den russisch-ukrainischen Krieg so nah gekommen ist, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und da habe ich auch das Projekt hinterfragt, muss ich sagen. Also ob es auch doch naiv war. Und ich habe so stark daran geglaubt, dass man auch mit einem Projekt wirklich die Welt zu einem besseren Ort machen kann. Natürlich nicht die ganze Welt, aber im Kleinen. Und da hat auch mein Weltbild tatsächlich einen Riss bekommen. Auch wenn ich Wahlergebnisse in Deutschland, jetzt in Thüringen zum Beispiel, anschaue, ich mache mir schon auch Sorgen. Und ich glaube, dass das berechtigt ist. Und ob das jetzt die Krise ist oder ob noch uns ganz anderes erwartet, das wissen wir nicht. Aber ich möchte an das Gute glauben und möchte mich für das Gute einsetzen.
Und was passiert als nächstes mit Respond Music? Sind weitere Touren durch Klassenzimmer geplant?
Also wir sind gerade in einer Neuauflage. Also wir hatten zunächst erstmal eine bestimmte Periode da ins Auge gefasst und jetzt sind wir in einer Neuauflage und möchten nicht mehr Viktor Ullmann in den Fokus nehmen, sondern arbeiten auch an einem neuen Thema, was allerdings die gleichen Werte beinhaltet. Und zwar geht es darum, das darf ich vielleicht schon flüstern, dass wir uns Felix Mendelssohn Bartholdy, der ja nun sehr bekannt ist, näher anschauen. Und zwar geht es darum, was es bedeutet, wenn man zwei kulturelle Identitäten in sich trägt. Mhm. Und damit können sich auch in Deutschland viele Menschen sicher identifizieren. Und da gibt es sehr, sehr viele Geschichten zu erzählen. Und das wünsche ich mir, dass wir das anhand von Felix Mendelssohn Bartholdy machen, der auch ja, mit diesen zwei Identitäten auch musikalisch gelebt hat und auch das musikalisch verarbeitet hat gewissermaßen. Das kann man sich musikgeschichtlich und wissenschaftlich anschauen. Aber auch die Frage ist, wie hat ihn das als Mensch beeinflusst? Und auch da ist mein Wunsch dann, ja, durch die Klassenzimmer zu gehen und durch die Musik Gespräche zu führen.
Sie nähern sich musikalisch dem Thema Integration und Migration.
Auch, ja.
Spannend, spannend. Ein kleiner Themensprung zu einem Thema, was mir am Herzen liegt. Ja. Wie steht es denn um das Thema Gleichberechtigung in Ihrer Branche? Haben Sie es schwerer oder leichter als Männer?
Eine pauschale Antwort zu geben, würde mir schwerfallen. Heutzutage ist auch noch mal die Lage, glaube ich, eine andere als vor 10 Jahren. Ich hatte damals Erfahrungen machen müssen, die deutlich auch darauf zurückzuführen waren, dass ich eine Frau bin. Und zum Beispiel Kommentare kamen wie in Wettbewerbssituationen zum Beispiel, dass die Männer erfolgreicher waren, weil sie ja lauter gespielt hätten. Das sind Kommentare, die hängen bleiben. Ob es bedeutet, dass ich es grundsätzlich schwieriger hatte, glaube ich nicht. Aber manchmal hatte ich das Gefühl, dass mir durch vielleicht weibliche Charakterzüge auch schneller eine Schublade aufgemacht wird, um es erstmal aus dieser Sicht zu erzählen, eben, dass man als Mann körperlich vielleicht mehr Kraft zur Verfügung hat oder als Frau vielleicht schneller zu weich auf der Bühne empfunden wird. Ich hatte dann Phasen, als ich jünger war, dass ich auch gar kein Kleid mehr tragen wollte, weil ich nicht wollte, dass ein Publikum oder eine Jury da einen Unterschied macht. Ich wollte wirklich ernst genommen werden als Musikerin und nicht als Frau und wollte auch gar nicht, dass das eine Rolle spielt. Jetzt ist es inzwischen so, dass häufig gesagt wird, wir suchen einen Künstler oder eine Künstlerin und es ist uns ganz wichtig, dass eine Frau mit dabei ist. Und ich denke, dass es dringend auch diese Ausholbewegung braucht, dass man diese Gleichberechtigung schafft, die auch im Bereich von Pianistinnen und Pianisten noch nicht angekommen ist. Also als Wettbewerbsspielerin damals fiel mir auf, dass ich ab dem Semifinale meistens war ich die einzige Frau. Und hinterher gewann dann doch meistens ein Mann. Ob das nun daran liegt, ich will das nicht darauf schieben, aber es fiel auf. So. Und heutzutage ist es schon so, dass man da mit mehr Gleichheit drauf schaut. Das ruft wiederum auch Empörung hervor auf der anderen Seite. Ich wünsche mir totale Gleichberechtigung und dass es gar nicht mehr darum geht, dass man sagt, ich als Veranstalter zum Beispiel, ich möchte eine Frau engagieren, sondern dass man schaut, wer ist interessant im Profil und den laden wir ein, ob das, also welches Geschlecht auch immer.
Und spielt Attraktivität eine Rolle? Das frage ich jetzt so als Laien, wenn man auf Plakate schaut, kann der auch noch spielen oder geht es jetzt hier nur ums Aussehen? Es fällt einfach ein bisschen auf.
Ja, ich glaube, dass sich die Zeiten durch die sozialen Medien verändert haben und dass das Äußere inzwischen sehr wichtig geworden ist und dass ein CD-Label schaut, dass sie ihren Künstler oder ihre Künstlerin vermarkten können. Und das ist natürlich viel attraktiver, wenn das jemand ist, der sich ganz toll inszenieren kann. Mhm. Deswegen ist, glaube ich, ein äußeres Merkmal inzwischen mehr im Fokus als früher.
Und zurück zur Gleichberechtigung, nur weil ich mir in der Branche gar nichts vorstellen kann, werden denn Frauen und Männer gleich bezahlt? Gibt es da Statistiken, Übersichten?
Also in der Lehre meines Erachtens gibt es keine Unterschiede. Häufig sind doch aber noch im Professorinnenkreis tatsächlich auch mehr Männer zu finden. Das wird aber auch versucht, dass man da mehr Ausgleich schafft. Das ist auch richtig so, finde ich. Und bei Konzertgagen ist es auch meines Erachtens so, dass Frauen und Männer gleich bezahlt werden. Ich glaube, auch die bestbezahlteste Künstlerin ist eine Frau.
Und aus Ihrer ganz persönlichen Perspektive, haben Sie das Gefühl, ja, es gibt Fortschritte oder Rückschritte beim Thema Gleichberechtigung?
Aus meiner Sicht als Frau ganz klar Fortschritte.
Ja?
Ja, auf jeden Fall. Es wird inzwischen ganz klar geschaut, dass man eben eine Gleichberechtigung hat. Auch allein, wenn man auf Zahlen schaut, dass das wirklich sich im grünen Bereich aufhält. Und das finde ich genau richtig. Deswegen, ich persönlich sage, es ist ein Fortschritt.
Ihre nächsten Auftritte sind ja in Karlsruhe, Lausanne, Amsterdam und wir blenden die auch gerne nochmal in den Shownotes ein, damit alle Annika Trottler live erleben können. Gibt es irgendwas, worauf Sie sich besonders freuen und warum?
Also das Konzert in Karlsruhe oder die Konzerte, es sind zwei Konzerte, die werden sehr besonders, weil es sich um ein Klavierkonzert handelt, was ich noch nie gespielt habe und was sowieso kaum aufgeführt wurde. Das wurde jetzt wieder entdeckt, es wurde eine einzige Aufnahme gemacht. Ich freue mich riesig auf das Konzert, erstmal um dieses Werk zu entdecken. Das ist ein Klavierkonzert von Adolf Busch, der Schwiegervater von Rudolf Sörkin, einem sehr berühmten Pianisten war, der das Werk auch damals uraufgeführt hat. Und solche Raritäten sind immer spannende Entdeckungen für mich als Künstlerin. Darauf freue ich mich sehr, zumal es auch sehr schwer ist und ich sehr viel Zeit gerade investiere, um dieses Werk zu erlernen.
So viele Übetage.
Viele Übetage reserviert im Kalender, genau. Und ja, ansonsten muss ich sagen, dass ich mich auf fast jedes Konzert freue, weil ich jedes Konzert auch mit Überzeugung und Begeisterung zugesagt habe. Und ich glaube, da inzwischen auch eine gute Balance gefunden habe, dass ich die Sachen machen kann. Es ist ja auch wirklich ein Privileg, die ich gerne mache. Und ja, nach Amsterdam geht's mit einem guten Freund und Kammermusikpartner schon seit vielen Jahren. So macht es auch Spaß zu reisen, dass ich da mit Freunden letztlich Musik machen kann und das als meine Arbeit bezeichnen darf. Und genauso in Lausanne, es wird ein Klaviertrio-Konzert. Naja, es sind schöne Dinge geplant, muss ich sagen.
Ja, ich habe es gesehen auf der Webseite für alle Hörer und Hörerinnen, die sich interessieren, sollen auf jeden Fall nochmal reinschauen und schauen, wo sie da dabei sein können. Sie unterrichten ja auch an der Hochschule für Musik Hans Eisler in Berlin und auch an der Musikhochschule in Dresden haben Sie eine Vertretungsprofessur. Was ist Ihnen wichtig, an Ihre Studenten weiterzugeben?
Ja, ich glaube, vieles, was auch schon im Podcast jetzt herauskam, dass ein persönliches Engagement wichtig ist und vor allem, dass man für sich als Künstler einen Platz schafft, also seine Stimme findet, sozusagen. Also die Frage in der Gesellschaft wird nach Corona mehr denn je gestellt, was ist die Relevanz von klassischer Musik? Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man seinen authentischen Weg findet. Und da möchte ich gerne meine Studierenden unterstützen, ihre Stimme zu finden, sowohl in einer Interpretation als auch eben als Künstler in unserem Markt und auch in ihrem Leben. Also wo stehen sie, was wollen sie, was können sie, wo sind Stärken, wo sind vielleicht auch Schwächen, die man ausgleichen kann und oder wo kann man mit den Stärken am ehesten hinkommen. Und vielen Studierenden ist das am Anfang des Studiums gar nicht klar und ich möchte gerne schon relativ früh auch die Perspektiven öffnen, wo es hingehen kann, ohne natürlich übergriffig zu sein, aber dass man ein Bewusstsein dafür schafft, auch dass natürlich nicht jeder als Solist auf der Bühne landen wird, dass das keine realistische Berufschance ist. Ja, wenn auch das im Kleinen, das heißt wirklich auch in einer Interpretation und vielleicht auch in einem ganz bestimmten Takt, in einer Brahms-Sonate zum Beispiel der Fall ist, dass man da eine Haltung zu findet, was man persönlich damit ausdrücken will, genauso wie dann eben auch im ganz Großen, wo sehe ich mich als Künstler in der Welt.
Wenn den Podcast jetzt junge Frauen oder junge Männer hören, die vielleicht auch schon mit 4 angefangen haben, Klavier zu spielen und denken, oh, wie komme ich da hin? Und ja, die einfach auf ihre Karriere schauen und sagen, das hätte ich auch gern. Was möchten Sie denen auf den Weg mitgeben?
Wären das angehende Musiker?
Ja.
Ja, ja, was kann man jungen Musikern mit auf den Weg geben? Dass Talent alleine nicht ausreicht, ist ganz wichtig zu verstehen. und dass man ansonsten mit Überzeugung und Authentizität sehr weit kommen kann. Und dass man vor allem schaut, was aus dem Inneren herauskommt und nicht sich am Außen orientiert.
Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank.
Sehr gerne.